Liebe Zuhörer, wir sprechen heute über ein spannendes und auch heikles Thema, nämlich über die Rachepsalmen. Im Psalm 58 zum Beispiel bittet David Gott darum, ungerechten Machthabern die Zähne auszuschlagen und sie zu vernichten. Er beendet dann sein Gebet mit den Worten: Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Vergeltung sieht, und wird seine Füße baden in des Frevlers Blut. Dieser Bibeltext und ähnliche Rache- und Fluchpsalmen jagen den meisten Menschen einen Schauer über den Rücken. Wie sollen wir als Christen mit diesen Texten umgehen? Und ist es angesichts des Angriffs der Hamas auf Israel an der Zeit, solche Gebete zu sprechen? Darüber spreche ich heute mit Professor Armin Baum. Er ist Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Seien Sie gespannt, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Und jetzt sitzt er hier bei mir. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Baum.
Vielen Dank.
Herr Baum, wie kommt es, dass Sie sich mit so einem Thema beschäftigt haben und warum ausgerechnet gerade jetzt?
Zum einen ist am 7. Oktober was passiert, was einen auf ganz schlimme Gedanken bringen kann. Und dann habe ich vor kurzem gehört, dass hier eine Folge war beim Podcast der FTH über die Hamas. Und dann dachte ich, das Thema, das mich gerade beschäftigt, also die Rachepsalmen, das schließt in gewisser Weise an das an. Und meine Frage, die ich mir selber dann gestellt habe, ist es vielleicht bei so schrecklichen Ereignissen wie dem Überfall der Hamas auf Israel wieder an der Zeit, die biblischen Rachepsalmen mitzubeten, was ja viele Christen gar nicht machen. Ich glaube sogar, viele Christen wissen gar nicht so genau, dass solche Psalmen in der Bibel stehen.
Damit kommen wir zur zweiten Frage, nämlich, was versteht man jetzt eigentlich unter einem sogenannten Rachepsalm und wie viele davon gibt es überhaupt in der Bibel?
Also das lässt sich nicht so genau zählen, weil die wenigsten Rachepsalmen sind komplett von vorne bis hinten so richtige Rachepsalmen, die ausschließlich diesem einen Thema gewidmet sind. Aber es gibt ganz viele Psalmen, die enthalten einzelne Elemente, also Verse oder Versgruppen, in denen es darum geht, dass der Beter Gott bittet, er möge doch bitte den Feinden Schreckliches antun. Also im Extremfall die Kinder der Feinde am Felsen zerschmettern oder den Feinden die Zähne ausschlagen und lauter so wilde Rachewünsche. Und man kann das jetzt nicht so ganz exakt mathematisch zählen, aber von diesen Versen gibt es in den 150 Psalmen mehrere Dutzend. Also das ist nicht ganz wenig. Und es gibt auch einen Grund dafür, dass viele Christen das nicht kennen. Man kann sich das einigermaßen erklären. Der eine Grund ist natürlich, dass uns das allen nicht so angenehm ist, mit solchen Texten zu tun zu haben in der Bibel. Und es gibt da noch einen ganz praktischen Grund.
Jetzt sprechen Sie das Thema gerade an. Und wenn ich so an meine eigene Erfahrung auch in Gemeinden denke, dann wird tatsächlich darüber kaum gepredigt. Wie ist das Ihrer Erfahrung nach? Wird oft über diese Rachepsalmen gepredigt? Und wie bekannt sind die allgemein in der Christenheit?
Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass in meiner christlichen Karriere schon mal ich eine Predigt über einen Rachepsalm gehört habe. Und es hat auch relativ lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass diese Teile unserer biblischen Psalmen in den Gesangbüchern systematisch ausgelassen werden. Das gilt jetzt nicht nur für die Gesangbücher der EKD, der Evangelischen Kirche. Da ist das so, hinten im Anhang gibt es ganz viele Psalmgebete, die kann man dann auch im Gottesdienst mitsprechen oder im Wechsel mit dem Pfarrer und so weiter. Das ist auch in den Liederbüchern des Gnadauer Verbandes so. Wenn man sich da hinten die Psalmen anschaut, dann fehlt immer was. Also ich gebe mal ein Beispiel. Da hat man Psalm 139 und vielen Christen ist der Text geläufig, weil das so ein ganz schöner Psalm ist, der davon spricht, wie Gott sich um uns kümmert und wie der schon uns im Mutterleib gesehen hat. Und dann geht's plötzlich weiter in Vers 19 bis 22. Ach Gott, wollest du doch den Frevler töten, denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Fragezeichen. Und dann ist das wieder ganz schnell vorbei und es geht wunderbar harmonisch weiter. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. So, und wer das jetzt in seinem Gesangbuch nachschlägt, der stößt eben auf diese unangenehmen Verse gerade nicht. Und das ist bei allen Rachepsalmen so. Und das trägt natürlich ganz stark dazu bei, dass die kaum im Bewusstsein sind. Und man stößt nur darauf, wenn man mal systematisch die Psalmen 1 bis 50 von vorne bis hinten durchliest und sich dann immer ein Ausrufungszeichen oder ein Fragezeichen an den Rand seiner Bibel malt. Ne?
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es so wie bei jedem theologischen Thema mindestens zwei Meinungen darüber gibt, wie man mit diesen Psalmen umgehen soll. Wie argumentieren jetzt diejenigen Theologen, die dafür sind, dass wir als Christen diese Rachepsalmen heute noch mitbeten sollten?
Ja, also ich muss ja erstmal sagen, ich wusste lange selber nicht, welche Meinung ich dazu habe. Für mich waren das immer Fremdkörper in der Bibel. Irgendwie sagt man, die Bibel ist die Heilige Schrift und das Wort Gottes und so weiter. Aber was haben dann solche Texte da drin zu suchen? Und ich habe mich dann tatsächlich auch beschäftigt mit Leuten, die das regelrecht mitbeten wollen. Und bin erstaunlicherweise gestoßen auf Dietrich Bonhoeffer. Also einen meiner großen Helden, und ich glaube, für ganz viele Christen ist das ein großer Held. Der hat nämlich ein Psalmenbuch geschrieben, ich glaube so um 1940 herum, also in der Nazizeit, und hat in dem Psalmenbuch auch ein kleines Kapitel über diese Feindpsalmen oder Rachepsalmen geschrieben und hat gesagt, dass er dafür ist, die mitzubeten und dass er das persönlich auch so macht. Das ist Teil des Wortes Gottes und da kommen wichtige Erfahrungen zum Ausdruck und man kann ja nicht einfach am Wort Gottes was wegstreichen. Und dann gibt er ein paar Gründe und es gibt erstaunlicherweise auch Reformatoren wie Martin Luther und Kirchenväter wie den großen Augustinus, die haben auch dafür plädiert, dass man diese Psalmen mitbeten soll und die haben dann so ein paar, ich sage jetzt mal, exegetische Kunstgriffe angewandt, um damit zurechtzukommen.
Welche Gründe liefert Bonhoeffer zum Beispiel?
Also Bonhoeffer sagt zum Beispiel, es geht ja in diesem Psalm nicht darum, dass der Psalmist seine eigenen Feinde im Blick hat, sondern es sind die Feinde Gottes, die er im Blick hat. Und insofern hat das dann schon eine gewisse Berechtigung. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt mit meinen Feinden so auseinandersetze oder denen Hass entgegenbringe. Aber wenn ich dann Psalm 40 lese, Vers 15, da steht, es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Naja, da redet der Psalmist doch von sich und von seinen Feinden und was er denen antun will. Ein anderes Argument bei Bonhoeffer ist, die Psalmisten, die nehmen ja nicht die Rache, die sie so tief innerlich empfinden, in die eigene Hand, sondern die überlassen die Rache ja Gott. Aber ich lese dann Psalm 41, Vers 11, du aber, Herr, sei mir gnädig, und hilf mir auf, so will ich ihnen vergelten. Also der Psalmist ist schon immer sehr dabei und auch persönlich engagiert. Und ich glaube auch nicht, dass er sich so ganz aus den Dingen raushält. Deswegen hat mich die Erklärung von Bonhoeffer eigentlich noch nicht so richtig überzeugt, obwohl ich das natürlich schade finde, weil ich ihn an so vielen Stellen so vorbildlich finde.
Nennen andere Theologen auch andere Gründe, warum man die Rachepsalmen mitbeten sollte heute noch?
Ja, das ist durchaus der Fall, etwa bei Martin Luther. Der nimmt sich dann dem Psalm vor, Psalm 137, der ist auch sehr harmonisch und sehr positiv und der endet dann in den Versen 8 bis 9 mit folgenden Worten. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns getan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie an einem Felsen zerschmettert. Und dann sagt Martin Luther, naja, was ist wohl mit den Kindern gemeint? Die stehen doch für unsere bösen Leidenschaften. Und was ist der Fels? Der Fels ist Christus. Und wir sollen unseren ganzen Egoismus und unsere bösen Wünsche nehmen und an Christus, dem Fels, zerschmettern. Und ich würde sagen, ja, das ist auch irgendwie richtig. Es ist sehr christlich. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass das die Intention von diesem Psalm ist. Und ich glaube, da geht es um wirkliche Babys. Und darum, dass die wirklich getötet werden sollen, jedenfalls in den Wunschvorstellungen des Psalmisten. Und das hat mich dann auch wieder so stark erinnert an manches, was wir von diesem brutalen Überfall gehört haben, der Hamas. Wenn dann Kinder getötet werden vor den Augen ihrer Eltern oder wenn dann Schwangeren der Bauch aufgeschlitzt wird. Und wenn ich mir dann überhaupt nicht Mühe geben muss, um mich vorzustellen, was bei den Israelis dann an Gefühlen losgeht. Oder man denke an die Leute, deren Geiseln da jetzt, 240 Geiseln so ungefähr, irgendwo unbekannt verblieben sind. Man weiß nicht, wie viele leben noch, wird man die jemals wiedersehen. Was ist mit denen schon seit Wochen? da passt das dann schon sehr gut dazu, was in diesem Psalm steht. Ich habe in dem Zusammenhang kurz nach diesem Oktobertag, an dem der Angriff der Hamas stattgefunden hat, einen meiner beliebten Kommentatoren im Internet gehört, der hat gesagt, der heißt Jordan Peterson, ein kanadischer Psychologe eigentlich, aber der auch zu sehr vielen Fragen auf sehr interessante Weise Stellung nimmt. Und der hat so ganz spontan in seiner ersten Reaktion gesagt, "Give them hell, Netanyahu." Und da habe ich gedacht, Jordan, ich verstehe dich. Aber ich glaube, da musst du nochmal drüber nachdenken, weil denen die Hölle zu wünschen, das ist zutiefst menschlich. Und ich glaube auch, dass man als Christ oder überhaupt als Mensch diese Phase erlebt und sozusagen als Durchlaufstation auch mitmacht. Aber ich glaube nicht, dass das aus christlicher Perspektive, also aus der Sicht des Evangeliums, der Endpunkt sein kann.
Wenn Sie jetzt zu dem Schluss kommen, dass man die Rachepsalmen, so wie ich sie verstehe, jetzt nicht unbedingt heute mitbeten sollte, wie sollte man dann diese Psalmen einordnen und mit ihnen umgehen? Was wäre Ihr Alternativvorschlag?
Also ich habe da natürlich auch nach Leuten gesucht, die Rachepsalmen anders einordnen als Bonhoeffer und Luther und Augustinus, und bin auf einen anderen großen Helden gestoßen, C.S. Lewis. C.S. Lewis hat ja auch ein Psalmenbuch geschrieben. Das ist noch ein bisschen dicker als das von Bonhoeffer und das ist auch sehr interessant und sehr gut. Und der hat auch ein Kapitel über die Rachepsalmen. Und C.S. Lewis, der hat gesagt, also so wie C.S. Lewis halt ist, ne, der kann das auch so gut formulieren: in manchen Psalmen schlägt uns ein hasserfüllter Geist entgegen wie die Hitze aus einer Ofenluke. Und dann sagt er, er findet die Rachepsalmen niederträchtig und er findet sie sogar teuflisch. Und ich muss sagen, das kann ich auch verstehen. Also ich verstehe Give them hell, Netanyahu, als Emotion. Aber ich würde sagen, wenn ich länger drüber nachdenke, dann überzeugt mich C.S. Lewis noch mehr. Und er sagt jetzt nicht, wir sollen die Psalmen deswegen aus der Heiligen Schrift rausnehmen. Aber er sagt, wir müssen sie im Ganzen der Heiligen Schrift auch so einordnen, dass sie ihren richtigen Platz erhalten. Und er arbeitet da mit einem Konzept, das könnte man fortschreitende Offenbarung nennen. Also am Anfang dieses Weges steht in den biblischen Texten, das ist schon auf den ersten Seiten der Bibel so auch, da stehen auch so Vergeltungswünsche, dass derjenige, der mir was Böses antut, dem soll das siebenfach oder 70-fach vergolten werden. Ne? So die unbegrenzte, uneingeschränkte Vergeltung. Und dann kommt das Gesetz des Mose und da heißt es dann Auge um Auge, Zahn um Zahn, immer genau abgezirkelt das eine gegen das andere und nicht mehr. Also begrenzte Vergeltung. Und dann, so ist das bei C.S. Lewis und das überzeugt mich total, kommen wir zur Bergpredigt. Und in der Bergpredigt sagt dann Jesus Christus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ja, bei dieser Formulierung und deinen Feind hassen, denke ich auch an die Rachepsalmen. Und dann kommt der nächste Satz, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Und ich glaube, erst dann mit dem Evangelium ist man auf dem höchsten Niveau angekommen.
Aber ist die Feindesliebe nicht auch schon alttestamentlich in 2. Mose 23 und 24 vorhanden?
Ja, das müssen Sie als Alttestamentler natürlich sagen und ich bin da total bei Ihnen. Das ist also nichts, was Jesus jetzt völlig neu erfunden hat. Dafür gibt es Ansatzpunkte in der Weisheitsliteratur des Alten Testaments, in Gesetzestexten. Aber das bekommt dann bei Jesus ein Gewicht und eine Dominanz, wie das im Alten Testament noch nicht der Fall ist. Und wenn man sich dann das Verhalten Jesu anschaut, dann merkt man, der hat ja viel mit dem Psalm gebetet. Aber diese Vergeltungswünsche aus den sogenannten Rachepsalmen, die hat er nicht wiederholt. Sondern wenn man von der Bergpredigt den ganz großen Bogen schlägt, bis in die Passionsgeschichte, wo Jesus dann selber die schlimmsten Dinge erleiden muss, die einem Menschen andere Menschen antun können, also diese Kreuzigungsstrafe, diese totale Entehrung, diese fürchterliche Qual, da betet er auch mit dem Psalmen, Psalm 22 und so weiter, aber keine Rache- und Vergeltungswünsche, sondern Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also den allerschlimmsten Feinden. Und ich glaube, dass das Vorbild ist für Christen, die sagen, wir folgen Jesus nach, er ist unser Lehrer, wir folgen seinem Beispiel. Dann sagen die, die Rachepsalmen kennen wir auch, die haben ihren Platz in der Geschichte der Offenbarung. Aber der eigentliche Berggipfel, die absolute Top-Position, die finden wir im Evangelium von Jesus Christus.
Das heißt, um das nochmal einzuordnen, die zweite Position zum Umgang mit den Rachepsalmen sagt, das ist sozusagen das Zeugnis davon, wie David als Mensch empfunden und gedacht hat und das eben auch so aufgeschrieben hat, ohne dass damit der Anspruch an uns herangetragen wird, dass wir die genauso mitbeten sollen.
Ja, weil David noch nicht auf dem Niveau angekommen ist, auf dem der Sohn Davids dann erklärt und gelebt und uns als Vorbild gehandelt hat. Und ich würde sagen, die Rachepsalmen haben bis heute immer noch ihren Wert, indem ich das total verstehe, wenn Menschen, die sich in schlimmster Notsituation, Misshandlung und in so Situationen wie Israel jetzt direkt nach dem Angriff befinden, wenn die sagen, also wo ist meine Frau, die wurde entführt, wo sind meine Kinder, die wurden getötet. Ich verstehe das total, wenn Menschen dann sagen, ja, aber das sind mir dann solche Psalmenworte sehr nah. Es sollte nur nicht, so meine ich aus der Sicht des Neuen Testaments, die Endstation sein, sondern es ist eine Durchgangsstation. Und dann würde ich sagen, jawohl, give them hell, Netanyahu. Das kann ich auch eine Zeit lang so empfinden, aber Jordan Peterson hat dann ein paar Tage später, nachdem er nochmal befragt wurde in dem Interview, dann auch gesagt, ja, also das war zu kurz. Das war auch nicht so durchdacht. Ich muss das nochmal relativieren und richtig einordnen. Und so, glaube ich, ist das sehr realistisch, dieser Weg, den man in seinem eigenen Empfinden und dann auch in seinem Reden und in seinem Handeln durchläuft. Wir sind ja nicht Maschinen, die von Anfang an genauso optimal funktionieren, wie das gerne sein sollte.
Inwiefern passt so ein Denken und diese Rachepsalmen in unsere moderne Gesellschaft auch auf dem Hintergrund, wie so die Leute um uns herum überhaupt darüber denken?
Das ist interessanterweise vor wenigen Wochen durch ein Meinungsforschungsinstitut mal abgefragt worden. Die haben die Deutschen gefragt, also eine repräsentative Auswahl natürlich, wie denken sie über Feindesliebe? Halten sie das richtig oder halten sie das für nicht richtig? Und es war so, dass etwa 20% aller Befragten gesagt haben, ja, Feindesliebe finden wir schwer, aber doch richtig. Dann haben über 50% der Deutschen gesagt, nein, das ist überhaupt nicht richtig. Und da gab es so 20%, die waren sich unsicher und ein paar haben keine Angaben gemacht. Aber da sieht man, wenn man jetzt mal den gesellschaftlichen Durchschnitt nimmt, dass die große Mehrzahl unserer Zeitgenossen hier im Westen, die würde jetzt nicht sofort sagen, ja, Feindesliebe prima, Bergpredigt und das machen wir so. Insofern, das, was das Evangelium ethisch vorgibt, was Jesus vorgelebt hat und von seinen Nachfolgern verlangt, ist schon so außergewöhnlich, dass man das von selbst normalerweise nicht macht. Es wurden dann übrigens auch Christen befragt, also Kirchenmitglieder und dann auch Freikirchler. Und bei den Freikirchlern waren das immerhin fast 60%, die das für richtig hielten, aber nicht 100% oder 98% oder so, weil es einfach so eine enorme Anforderung ist. Und wer ehrlich ist, muss sagen, wow, da muss ich mal ganz tief Luft holen, ganz lange nachdenken und da komme ich nicht leicht zum richtigen Ergebnis. Vergebung ist keine Kleinigkeit.
Können Sie uns zum Schluss noch ein Beispiel dafür nennen, wie wir als Christen heute mit Rachegedanken ganz konkret umgehen sollten?
Als Jesus in seiner Bergpredigt an einer anderen Stelle erklärt, wie soll man sich eigentlich verhalten gegenüber seinen Feinden, wenn man sie nicht hasst, dann kommen so mehrere kurze Anweisungen. Liebt eure Feinde und unter anderem betet für die, die euch verfolgen. Und als ich mich so mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mich an ein Buch erinnert, das ich vor kurzem, nämlich im Sommerurlaub, gelesen habe, von Frank Heinrich. Der war ja bis vor einiger Zeit Mitglied des Deutschen Bundestages und der ist im Auftrag des Bundestages in Nigeria gewesen und hat da Menschen besucht, bei denen diese Entführung stattgefunden hat im Jahr 2014 von 276 minderjährigen Schülerinnen, Boko Haram. War die Terrororganisation, die das gemacht hat. Und der hat jetzt dort christliche Gemeinden und Angehörige besucht und hat zum Ausdruck bringen wollen, also wir sind mit euch verbunden, ihr seid nicht vergessen, wir sind immer noch hinter euch und so. Und dann haben die zwei Dinge getan und er berichtet davon. Das eine war, sie haben ihn einen über 100 Seiten umfassenden Bericht übergeben, in dem genau dokumentiert war, was sie an Mord, Folter und sonstiger Misshandlung alles erfahren haben von diesen islamistischen Gruppen. Und dann hat er zum Schluss gesagt, und ich zitiere jetzt mal den Satz, sagen Sie den Christen in Ihrem Land, also in Deutschland, dass sie nicht vergessen sollen, auch für Boko Haram zu beten. Ja, da würde ich sagen, das ist das Evangelium, das ist die Bergpredigt, das ist das höchste Niveau. Da könnte man sich langsam hinarbeiten, dass man auch sogar in christlichen Gottesdiensten übt, für die Führer der Hamas zu beten. Nicht, weil man es billigt, nicht, weil man sagt, Israel darf sich nicht verteidigen oder sonst irgendwas, sondern weil man auch für seine Feinde beten soll. Also wenn ich mich frage, wie sollen wir in unseren Gottesdiensten mit solchen Themen und mit solchen Psalmen umgehen, dann würde ich sagen, sie haben ihren Platz. Aber wenn das darin mündet, dass wir auch für unsere Feinde beten, auch in Gottesdiensten, dann sind wir da angekommen, wo das Evangelium uns hinführen will.
Herr Baum, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.